Ich verstehe nicht, Herr, sagte Hyde. Ein Fremer stirbt, wenn er zu lange der Wüste fern ist, sagte Paul. Sie nennen es die Wasserkrankheit. Ist das nicht seltsam?
Das ist sehr seltsam.
Paul rang mit Erinnerungen, versuchte sich vorzustellen, wie Chani in der Nacht neben ihm atmete. Alles, woran er sich erinnern konnte, war Chani beim Frühstück vor der Abreise in die Wüste. Sie war unruhig und reizbar gewesen. Wo gab es Tröstung? Warum trägst du diese alte Jacke? Hatte sie ihn gefragt. Du bist ein Herrscher.
Selbst ein Herrscher hat seine Lieblingskleider, hatte er geantwortet.
Aus einem Grund, den er sich nicht erklären konnte, hatte das wirkliche Tränen in Chanis Augen gebracht. Nun stand er selbst in der Dunkelheit und wischte sich Feuchtigkeit von den Wangen. Wer schenkt den Toten Wasser? Dachte er. Es war sein eigenes Gesicht und doch nicht seins. Der Nachtwind kühlte die feuchte Haut. Ein zerbrechlicher Traum formte sich und zerfiel. Was war dieses Schwellen in seiner Brust? War es etwas, das er gegessen hatte? Wie bitter und traurig war dieses andere Selbst, das den Toten Wasser schenkte. Sand knisterte im Wind. Die Haut, trocken jetzt, gehörte ihm. Aber wessen war das Beben, das zurückblieb? Dann hörten sie das Jammern fern in den tiefen Höhlen des Siege. Es wurde lauter, lauter. Jemand riss die Tür auf und entließ einen Schwall grellen Lichts in die Nacht. Hyde drehte sich um und sah einen Mann mit einem Grinsen im Gesicht. Nein, es war kein Grinsen, sondern eine Grimasse von Kummer. Er kannte den Mann. Er war ein Leutnant der Palastwache namens Tandis. Hinter ihm kamen viele andere, und als sie Muad'Dib sahen, wurden sie alle still.
Chani, sagte Tandis.
Ist tot, flüsterte Paul. Ich hörte sie rufen. Er drehte sich um. Er kannte diesen Ort. Es war ein Ort, wo er sich nicht verstecken konnte.
Seine Vision in diesen letzten Stunden von quälender Deutlichkeit zeigte ihm die ganze Menge. Er sah Tandis verstörtes, unglückliches Gesicht, wie er es in quälenden Stunden der Heimsuchung vorausgesehen hatte.
»Sie ist nicht mehr«, sagte Paul. Der Gola hörte die Worte »Sie ist nicht mehr« wie aus einer flammenden Korona. Sie brannten sich in seine Brust. Sein Rückgrat in die Höhlen seiner Metallaugen. Er fühlte, wie seine rechte Hand zum Gürtel glitt, wo er sein Messer hatte. Sein Denken wurde seltsam unzusammenhängend. Er war eine Marionette, festgehalten von Fäden, die von dieser schrecklichen Korona ausgingen. Er bewegte sich nach den Befehlen und Wünschen eines anderen. Die Fäden machten seine Arme und Beine zucken, bewegten seinen Mund. Ein gepresstes, krächzendes Geräusch entrang sich seiner Kehle. Das Messer kam hoch und holte zum Zustoßen aus. In diesem Augenblick gewann er seine eigene Stimme zurück und formte keuchende Worte. »Lauf, junger Herr! Lauf!« »Wir werden nicht laufen«, sagte Paul. »Wir werden uns mit Würde bewegen. Wir werden tun, was getan werden muss.« Die Muskeln des Gola verkrampften sich. Er schüttelte sich, schwankte. »Was getan werden muss.« Die Worte stießen durch sein Bewusstsein wie ein riesiger Fisch durch die Wasseroberfläche. Was getan werden muss. Ah, das war beinahe die Stimme von Pauls Vater gewesen. Der junge Herr hatte etwas von dem Alten in sich. Was getan werden muss. Die Worte begannen Hyds Bewusstsein zu erfüllen, zusammen mit dem seltsamen Empfinden, zwei Leben gleichzeitig zu führen. Hyde, Idaho. Hyde, Idaho. Er wurde eine bewegungsunfähige Reihung relativer Existenz, einmalig und allein. Alte Erinnerungen fluteten in sein Gehirn. Er ordnete sie zu neuem Verstehen, begann mit der Integration eines neuen Bewusstseins. Eine neue Person erlangte eine vorübergehende Herrschaft in ihm. Die ungleiche Synthese blieb labil, geladen mit potenzieller Verwirrung. Aber die Ereignisse pressten ihn in dieses zweiteilige Arrangement. Der junge Herr brauchte ihn. Dann war es getan. Er kannte sich selbst als Duncan Idaho. Erinnerte sich an alle mit Hyde verknüpften Zusammenhänge mit der Distanz des anderen. Die Korona löste sich auf. Der fremde Zwang fiel von ihm. »Bleib bei mir, Duncan«, sagte Paul. »Ich werde dich brauchen.« Und als Idaho in seiner Erstarrung verharrte, sagte er noch einmal, »Duncan.«
»Ja, ich bin Duncan.«
»Selbstverständlich bist du es.
Dies war der Moment, da du zurückkamst. Wir werden jetzt hineingehen.
Idaho ging neben Paul her. Es war wie die alten Zeiten, doch auch wieder nicht so. Nun, da er frei von den Tleilax war, konnte er würdigen, was sie ihm gegeben hatten. Als Mentat und kundiger Zensuni war es ihm möglich, den Schock der Ereignisse zu überwinden. Er stand furchtlos über den Dingen. Sein Bewusstsein blickte mit Verwunderung und milder Heiterkeit auf sich selbst. Er war tot gewesen. Er war wieder lebendig.
»Herr«, sagte Tandis, »die junge Frau, Lichna, sagt, sie müsse mit Ihnen sprechen. Ich befahl ihr zu warten.«
»Danke«, sagte Paul.
»Die Geburt. Ich sprach mit den Ärzten. Sie haben 2 Kinder, beide lebendig und gesund.«
»2?« Paul strauchelte, hielt sich an Idahos Arm.
»Ja«, sagte Tandis, »ein Junge und ein Mädchen.«
»Wie ist sie gestorben?« flüsterte Paul.
»Es war die Geburt, Herr«, antwortete Tandis unbehaglich. »Die Ärzte diskutierten darüber, aber ich muss sagen, dass ich es nicht verstanden habe.«
»Bring mich zu ihr«, flüsterte Paul.
»Bring mich zu ihr!«
»Ich hatte es vorher.« Tandis neigte den Kopf zu Paul und sagte leise, »Warum trägt ihr Gola ein bloßes Messer in der Hand?«
»Duncan, steck das Messer ein«, sagte Paul.
»Die Zeit für Gewalt ist vorüber.« Als er sprach, fühlte er sich dem Klang seiner Stimme näher als dem Mechanismus, der das Geräusch erzeugte. 2 Kinder. Die Vision hatte nur 1 gekannt. Doch diese Momente gingen, wie die Vision ging. Sein Bewusstsein war dem Zwang einer widerwärtigen Tretmühle unterworfen, die sein Leben als Playback aus der Erinnerung abspulte.
2 Kinder.
Wieder strauchelte er. Chani. Chani, dachte er. Es gab keinen anderen Weg. Chani, Liebes, glaub mir, dass dieser Tod rascher für dich war. Und gnädiger. Sie hätten unsere Kinder zu Geiseln gemacht, dich in einem Käfig zur Schau gestellt und dich der Schuld an meinem Tod bezichtigt. Auf diese Weise aber, auf diese Weise vernichten wir sie und retten unsere Kinder.
Kinder.
Ich habe dies zugelassen, dachte er. Ich sollte mich schuldig fühlen. Die Höhlengänge vor ihnen hallten von geräuschvollem Durcheinander wider. Der Lärm nahm zu, wie er es aus einer Vision kannte. Ja, dies war die Schablone, der unausweichliche Ablauf, selbst mit 2 Kindern.
Chani ist tot, sagte er sich.